Und wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio Jakob Nacken. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, guten Morgen.
Rheinische Frohnatur mit intellektuellem Anspruch habe ich auf deiner Seite gelesen.
Ah ja, steht
und das Ganze, noch. Das steht da noch, ja. Hat sich da was dran geändert?
Nö, ja. Naja, es ist beides in einem gewissen Maße anmaßend. Also ich glaube, für einen Rheinländer bin ich jetzt gar nicht so eine ausgeprägte Frohnatur. Unter Schwaben fällt das dann vielleicht ein bisschen mehr ins Gewicht. Und gleichzeitig ist jetzt auch das Intellektuelle, also das Studium ist eine Weile her und ich weiß jetzt nicht, also inwiefern, also ich würde mich jetzt nicht explizit als Intellektuellen bezeichnen, aber vielleicht ist es doch so ein gewisses Anliegen, auch in der Unterhaltung einen gewissen Anspruch zumindest zu erfüllen.
Als Abgrenzung auch zu manchen Bereichen der Comedy?
Ja, eben, Comedy ist ja sowieso so ein Begriff, mit dem ich mich nur so bedingt anfreunden kann, weil das ja dann oft so einfach dieses Genre ist, was einfach den Lacher als mehr oder weniger alleiniges Ziel so im Mittelpunkt hat. Und einfach nur witzig, also ja, manchmal ist das auch völlig legitim, aber ich glaube schon, dass ich einfach mehr, also dass ich einfach auch irgendwie nicht so richtig in so klassische Genre-Raster reinpasse.
Da geht es dann genreübergreifend zur Sache. Was ist da alles bei dir? Bei dir ist die Musik, der Humor schon ganz wichtig.
Ja, und dann natürlich
Theater.
Theater, vor allem in Form von Impro-Theater, also Improvisation auf allen möglichen Ebenen, ist so eigentlich ein ganz wesentliches Thema bei mir. Und dann halt die Sprache, das Reimen, das Spiel mit der Sprache. Ich habe ja auch so ein bisschen so eine Poetry Slam Vergangenheit. Und ich merke, dass es bei mir immer so ist, dass ich immer wieder das Bedürfnis habe, neue Formen zu entwickeln. Also es ist so, dass ich jetzt nicht irgendwie meine Handschrift so schon irgendwie fertig habe oder so, dass mich als Produkt, als Marke irgendwie so eindeutig eingrenzen kann, sondern eher immer wieder gucke, was reizt mich eigentlich, wo ist eine Veränderung. Also das, finde ich, ist ja auch das, was im eigentlichen Sinne kreativ ist. So, also natürlich ist es auch kreativ, innerhalb eines gesteckten, bewährten Rahmens immer wieder nachzuproduzieren. Aber ich merke, dass ich dann, also zumindest jetzt gerade in letzter Zeit, auch wieder verstärkt das Bedürfnis habe, neue Wege zu gehen und mich so ein bisschen immer wieder neu zu erfinden.
Es bleibt dynamisch, ja?
Ja.
Wie kamst du zum Fach überhaupt? Was ist da so deine, und auch nach Tübingen?
Da bin ich so in beides irgendwie reingerutscht. Also ich habe natürlich immer schon so eine künstlerische Ader gehabt. Ich habe als Kind schon Gedichte geschrieben. Ich habe immer schon gerne Musik gemacht. Ich habe mit Schulfreunden schon mit Videokamera damals Filme und imaginäre Fernsehshows produziert, da auch schon viel improvisiert. Das waren im Grunde so rückblickend wirklich auch schon Vorübungen und zum Teil überraschend nah dran an dem, was ich jetzt tatsächlich beruflich mache. Was mir damals aber natürlich überhaupt nicht bewusst war, weil ich keine Ahnung hatte, dass man mit so was überhaupt irgendwie beruflich über die Runden kommen kann. Insofern habe ich dann halt erstmal eine Erzieherausbildung angefangen, Pädagogik studiert und dadurch bin ich nach Tübingen gekommen zum Studieren. Von Köln wollte ich dann mal in die große weite Welt und kam dann nach Tübingen, ohne zu ahnen, dass ich hier bleiben würde. Inzwischen sind seitdem 20 Jahre vergangen und über die Pädagogik bin ich dann wieder auf die Theaterpädagogik gestoßen, bin hier auf den Poetry Slam gestoßen und so hat es mich dann immer wieder zur Bühne hingezogen, habe dann hier eine erste Band gegründet und habe dann irgendwann gedacht, stimmt, man kann ja auch Texte und Musik miteinander kombinieren, habe angefangen Lieder zu schreiben und mitentscheidend war, glaube ich, aber letztlich auch der Theatersport, das Impro-Theater hier, wo ich dann schon während des Studiums dazugestoßen bin und dadurch eigentlich zum ersten Mal Geld verdient habe mit künstlerischer Tätigkeit. Und das war natürlich eine schöne Erfahrung und das hatte auch zur Folge, dass ich mir nie eine Stelle suchen musste, dass ich dann schon nach dem Studium direkt als freischaffender Theaterpädagoge und Impro-Spieler so mein Leben bestreiten konnte. Und dann hat sich das so peu à peu weiterentwickelt. Und es waren eigentlich viele zufällige Begegnungen und so Möglichkeiten, die sich ergaben, die ich ergriffen habe.
Also es war nicht irgendwann mal so eine Entscheidung, jetzt setze ich bewusst auf die Kunst sozusagen, sondern es ging einfach fließend.
Ja, es ging fließend. Also es war irgendwann schon der Punkt erreicht, wo ich dann gesagt habe, dass ich jetzt mehr auf die Bühne setze und weniger auf die Theaterpädagogik. Das war halt so vorher eben auch noch ein Berufsfeld, was ich auch nach wie vor sehr schön finde und wo ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig von verabschieden möchte, aber was ich dann nicht so gut vertragen hat, ne? Weil das sind dann oft Schulprojekte oder sowas, wo man dann auch morgens früher raus muss oder ganze Tage hat oder Wochenenden verplanen muss. Und wenn man dann aber gleichzeitig abends Vorstellungen hat, das war dann manchmal so von den Zeiten und vom Energiehaushalt her etwas schwierig zu vereinen, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt ist für mich die Priorität tatsächlich das selber auf der Bühne stehen. Und das hat sich dann auch so gut entwickelt, dass das eigentlich immer mehr geworden ist. Und hier in Tübingen ist es ja auch eine schöne, irgendwie überschaubare, familiäre Kulturszene, habe ich das Gefühl, wo man sich kennt und auch irgendwie gut vernetzt ist und sich immer wieder neue Konstellationen auch ergeben.
So. Aber es geht auch um Existenzen und eine gewisse Konkurrenz ist doch sicher da auch gegeben, oder nicht?
Ja, natürlich irgendwo schon, aber ich empfinde das nicht so sehr so. Also das ist etwas, wo es nicht immer so leicht ist, sich davon frei zu machen, wenn man sieht, irgendjemand ist erfolgreich, ja, und vielleicht auch noch mit irgendetwas, was einem selber gar nicht so besonders gut gefällt, dass man dann nicht irgendwie neidisch und missgünstig wird, aber irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, woher das kam, aber das war so ein Grundsatz, der sich mir eingeprägt hat. Irgendwo habe ich das gelesen, dieses Prinzip zu sagen, okay, Erfolg muss man einfach willkommen heißen, egal wer ihn hat, sozusagen, um quasi eigentlich letztlich eine positive Grundhaltung dem Erfolg gegenüber zu haben. Und das glaube ich, da ist viel dran. Also dass die Leute, die irgendwie immer missgünstig zu den anderen gucken und so sehr ein Konkurrenzempfinden haben, glaube ich, selten diejenigen sind, die wirklich selber einen Erfolg haben, weil sie wahrscheinlich auch zu sehr mit anderen beschäftigt sind, um wirklich dann noch die Zeit übrig zu haben, zu gucken, was bin ich denn und wer bin ich denn? Und das ist ja dann völlig egal, was die anderen machen, solange ich irgendwie selber meinen Weg finde. So.
Und das ist ja passiert hier in Tübingen und der Region. Bist du ja schon eine Marke einfach auch, oder?
Ja, also scheint so zu sein. Also wobei ich da immer noch tatsächlich mir nicht so sicher bin, wie eindeutig ich tatsächlich schon eine Marke bin. Also das ist für mich noch sowas, vielleicht auch dadurch, dass ich sehr viele verschiedene Sachen mache, haben, glaube ich, sehr viele Leute mich schon mal irgendwo auf der Bühne gesehen. Habe ich aber noch nicht ganz so das Gefühl, so ein eindeutiges Markenprofil zu haben. Wie wenn man jetzt irgendwie an Heiner Konczak denkt, dann ist das irgendwie als Typ und als Figur eine eindeutigere Marke. Oder auch Dietlinde Elsässer, mit der ich seit vielen, vielen Jahren zusammen ein Programm mache. Da habe ich auch das Gefühl, okay, die hat als Figur so ein ganz klareres Markenprofil. Ich weiß nicht, wie das bei mir ist, aber vielleicht nehme ich das selber nicht so genau wahr. Aber das ist sowas, wo ich dann manchmal noch denke, so, okay, was bin ich denn eigentlich? Oder mache ich vielleicht zu viel Verschiedenes, um sozusagen die Marke Jakob Nacken zu sein? So.
Ist das Wort Marke da überhaupt dann das Richtige?
Ja, weiß ich auch nicht. Also
will man das dann sein?
Kann man ja auch sagen. Letzten Endes ist das alles völlig wurscht, solange es funktioniert und ich davon gut über die Runden komme. Und das war jetzt in den letzten Jahren eigentlich kein Thema. Jetzt natürlich angesichts der aktuellen Situation, wo wir Künstler ja alle so ein bisschen in Problemsituationen rutschen, mehr oder weniger stark, da ist das natürlich auch sowas, wo man nochmal mehr drüber nachdenkt oder wo auch ich mich dann nochmal stärker gefragt habe, okay, auf welcher Grundlage steht das eigentlich, was ich hier tue und wie stabil ist das überhaupt? Weil man ja gerade irgendwie so unser Eins, der irgendwie aus so einer, dieser sicheren Wohlstands-BRD-Vergangenheit kommt irgendwie und eigentlich ja nie wirklich schon mal eine ernste Krise erlebt hat, mit so einer Selbstverständlichkeit von so einer Stabilität ausgeht. Und wenn das dann irgendwie seit 10 Jahren gut läuft, dann denkt man, ah ja, so läuft das jetzt. Und deswegen ist es ja gerade schon ganz spannend, wie viel da doch gerade nochmal so in Frage gestellt wird und schon damit auch so ein Berufszweig oder so ein Berufskonzept ein bisschen, ne?
Und bedroht war so auch, ne? Zu welchen Antworten bist du gekommen, wenn du dir solche Fragen dann auch gestellt hast?
Naja, zu keinen endgültigen. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass man erstmal natürlich irgendwie gedacht hat, okay, jetzt bricht es einfach komplett ein. Und dann gab es so diese Online-Experimente, sage ich mal, die zunehmend gemacht wurden. Jeder hat irgendwas da auf der Ebene ausprobiert. Das war wie so eine kleine Euphorie sogar irgendwie, wo man was gestartet hat, viel gelernt hat, auch ich neue Sachen ausprobiert habe. Und dann auch da eine positive Resonanz durchaus da war. Inzwischen ist das aber alles irgendwie wieder abgeebbt. Wir merken alle, dass das doch auch ein sehr limitiertes Medium ist, wie sehr dann die direkte Interaktion fehlt. Und auch, dass natürlich auch das viel schwieriger ist, da irgendwelche Einnahmen mit zu generieren. Und dass es auch manchmal so ein bisschen blöd ist, wenn man dann in so eine Bittsteller-Situation rutscht, dass man sagt, oh, spendet doch netterweise was. Und es nicht mehr irgendwie dieser klarere Deal ist von vorher, irgendwie du kaufst eine Eintrittskarte, dafür kriegst du was geboten, fertig. Und es ist irgendwie klar, sondern man ist irgendwie auf einmal so ein Sozialfall sozusagen als der arme Künstler, der nicht mehr kann, wie er gerne würde. Da muss man sich natürlich auch irgendwie mit arrangieren. Und das ist, glaube ich, was dann schon auch irgendwie, ja, also wo auch Kollegen sehr unterschiedlich mit umgehen und wo es auch manchmal komisch ist, auch überhaupt das dann wieder anzunehmen in dem Moment, wo es so eine nette Geste ist, irgendwie eine Spende, die jetzt jemand einem macht, wo man dann auch weiß, okay, ist das jetzt angesagt überhaupt, dass ich jetzt mir irgendwie Geld spenden lasse, weil es gibt ja doch wiederum dann auch tausend andere Dinge, wo ich denke so, nee, dann eigentlich soll er spendet doch für Rettet den Regenwald, das ist ja nur noch mal viel dringender, ich komme schon die nächsten Monate noch irgendwie klar. Aber andererseits ist es natürlich trotzdem so, dass ich ja auch die Einnahmen brauche. Also insofern, das sind alles so Prozesse. Jetzt gibt es natürlich dann auch, gab es jetzt so Ersatzformate. Irgendwie, ich habe ja ein paar Mal vor Autos gespielt, was auch mal ganz lustig ist. Natürlich trotzdem ganz klar keine echte Alternative ist, sondern nur eine Notlösung. Und jetzt gibt es ja auch wieder Open-Air-Veranstaltungen, was ja auch noch ganz okay ist. Insofern im Moment geht es irgendwie noch, es ergaben sich immer wieder so Dinge, dass das jetzt irgendwie gar nicht so dramatisch ist bisher, aber wir wissen halt alle nicht, wie lange irgendwie diese Abstandsregeln noch gelten und da ist es halt einfach so, soweit ich das so mitbekommen habe, in den meisten Spielstätten dürfen halt nur noch ein Viertel der Zuschauer rein, die normalerweise rein dürfen und das würde halt einfach dann bedeuten, dass wir einfach, solange das so ist, alle, also sowohl Veranstalter wie auch wir Künstler, eben auch nur noch ein Viertel von den Einnahmen haben, die wir vorher gewohnt waren. Und das ist natürlich dann nicht so üppig.
Dann wird schon eng.
Ja.
Ja, vielen Dank, Jakob, dass du da warst.